wie frei ist der Westen generell? Ja, heute ist es natürlich nicht mehr so frei, wie es einmal war. Man muss einfach mal die Zeitungen heute aufschlagen, was da politisch in petto ist, was alles auf uns zurollt. Mit dieser Digitalisierung, der Überwachungsstaat, immer mehr Einschränkung des Eigentums unserer persönlichen Freiheit, immer mehr Zentralisierung nach Bundesbern zur Europäischen Union mit diesem Unterwerfungsvertrag. Der große, mächtige, allwissende Staat soll es richten. Das führt halt dann eben zu diesen sozialistischen, problematischen Dysfunktionalitäten, die der Sozialismus immer mit sich bringt. In viele Länder fahren da knallhart in Richtung Hardcore-Sozialismus fast schon zu mittlerweile. Also wenn man sich nur schon zurückbesinnt auf die Nationalstaaten, ist das besser, als sich auf einen europäischen Superstaat da zu fokussieren.
Was würden Sie all diesen Kritikern, die jetzt sagen, das ist ja völlig verschwörerisch, was würden Sie diesen Kritikern antworten?
Lesen Sie die neuen WHO-Verträge mal durch. Lesen Sie die UNO-Agenda 2030, wo das Wort Nachhaltigkeit unzählige Mal vorkommt, aber das Wort Eigentum kein einziges Mal. Also, you will own nothing, but you will be happy.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute begrüße ich einen wirklich hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Olivier Kessler sitzt neben mir live hier in Zürich. Er ist der Direktor des Liberalen Instituts und vor allem Publizist, Autor, neuerdings auch Romanautor. Sein erster Roman ist soeben erschienen, Befreiungsschlag, Hoffnungsschimmer für eine verloren geglaubte Welt. Herr Kessler, Befreiungsschlag, Hoffnungsschimmer, verlorene Welt. Um was geht es in diesem Buch? Können Sie das vielleicht kurz umreißen?
Ja, also das Buch handelt im Jahr 2048. Wir steigen da ein und wir versetzen uns da in die Haut eines Akteurs namens Mike. Das ist ein Zwei-Sterne-Bürger. Also es gibt da ja, wie der Begriff schon sagt, ein Sozialkreditsystem, das weltweit von der UNO implementiert worden ist. Und er hat 2 von 5 möglichen Sternen, ist also ein Unterklasse-Bürger und hat es damit relativ schwierig im Alltag zu bestehen. Ihm werden gewisse Berufe verweigert, er hat Reiseverbote und so weiter. Und in diesem Leben schlägt er sich hier in Zürich übrigens, schlägt er sich über die Runden einigermaßen und dann verliebt er sich aber unsterblich in Maria. Das ist eine 4-Sterne-Bürgerin, zu der er eigentlich keinen Kontakt pflegen dürfte. Und diese Liebe führt zu einer Art Rebellion gegen die dunkle Macht, die da alles versucht zu kontrollieren und zu steuern. Und genau das ist der Kerninhalt des Buchs, von der Story her.
Und was ist vielleicht Ihre zentrale, wichtigste Botschaft mit diesem Roman?
Ja, das ist der Befreiungsschlag. Also ich möchte mit dem Buch nicht Angst machen. Klar, das Buch beginnt tatsächlich in einer völlig dystopischen Welt, wo alles reguliert wird, eine totalitäre Diktatur übernommen hat, wo CBDCs herrschen, Digital ID eingeführt worden sind, 15-Minuten-Distrikte, die Leute aus Klimaschutzgründen nicht verlassen dürfen und so weiter. All diese dystopischen Szenarien habe ich versucht, mal die heutigen Entwicklungen, die tatsächlich in der Politik da ablaufen, etwas in die Zukunft hinauszurechnen und zu schauen, wohin könnte das enden, wenn wir nicht bald die Weichen neu stellen. Aber wie gesagt, ich möchte den Leuten keine Angst machen, sondern im Buch geht es hauptsächlich auch um Lösungsrezepte, um aufzuzeigen, was wir jetzt tun könnten, damit diese dystopische Zukunft eben nicht zur Realität wird.
Wie kommen Sie darauf? Was war ausschlaggebend, damit Sie sich hingesetzt haben, dieses Buch in Angriff genommen haben? Was war quasi Initialzündung für diese ja doch auch sehr pessimistische Weitsicht auf die Weltlage?
Ja, man muss einfach mal die Zeitungen heute aufschlagen und schauen, was da alles an neuen Vorschlägen kommt. Man kann auch rückblickend in die letzten Jahrzehnte reinschauen, wie sich die Welt aus meiner Sicht verschlechtert hat. Klar, der Wohlstand ist teilweise, kann man argumentieren, ist noch gestiegen weltweit. Aber was da politisch in petto ist, was alles auf uns zurollt, das ist unglaublich. Also da wird wirklich, da kann ich nur daran appellieren, mal die Augen aufzumachen, zu schauen, was da alles kommt mit dieser Digitalisierung, der Überwachungsstaat, immer mehr Einschränkung des Eigentums unserer persönlichen Freiheit, immer mehr Zentralisierung nach Bundesbern zur Europäischen Union, jetzt mit den europäischen Verträgen, da mit diesem Unterwerfungsvertrag, das eben kein bilateraler Vertrag ist und so weiter. Also es gibt tatsächlich ganz viele Entwicklungen, die mich dazu angeleitet haben, diesen Roman so zu schreiben und das gar nicht mal so als unrealistisches Zukunftsszenario zu skizzieren.
Jetzt haben Sie sehr viele Symptome unserer Zeit skizziert. Wo sehen Sie als Direktor des Liberalen Instituts, als Liberal, wo sehen Sie das Kernproblem unserer Zeit?
Es ist aus meiner Sicht das verlorengegangene Interesse oder die verloren gegangene Wissen über die Wichtigkeit des Schutzes von individueller Freiheit. Also der Schutz des persönlichen Eigentums, worunter nicht nur die Armbanduhr gemeint ist oder das Auto oder das Haus, sondern eben auch der eigene Körper, dass der unversehrt bleiben muss, dass der nicht von Dritten angegriffen werden darf, dass niemand mit meinem Körper oder mit ihrem Körper irgendetwas tun darf, ohne das Einverständnis. Und die heutige Staatsmacht ist halt derart massiv gewachsen, sie platzt derart aus allen Nähten und greift immer stärker in unser Leben ein, dass eben diese Eigentumsrechte, die der Staat ja eigentlich hätte schützen sollen, das war die Ursprungsidee des Staates, dass er am meisten zum Gefährder wird, dieser Eigentumsrechte. Aber er wird der größte Gefährder heute der individuellen Freiheitsrechte. Und das wird zu einem großen Problem.
Mhm. Wann hat das angefangen? Was war quasi der Urknall dieses übergriffigen Staates?
Ja gut, das ist schwierig, da einen Urknall festzumachen, aber das hat ja Frédéric Bastiat, er hat ja von 1800, glaube ich, bis 1859 gelebt, oder 1801 bis 1850, also 49 Jahre lang gelebt, und das ist schon lange her, und damals hat er schon gesagt, Moment, schau mal, der Staat wäre eigentlich dazu da, Leib, Leben und Freiheit und Eigentum zu schützen, aber was er tatsächlich macht, ist, er bedroht Leib, Leben, Eigentum und die Freiheit. Also der Staat das Gesetz pervertiert. Es macht nicht mehr das, wozu es eigentlich geschaffen hätte werden sollen, sondern es macht das Gegenteil. Und das das war damals schon ein Thema, das ist kein neues Phänomen. Und heute kann man einfach sagen, dass diese Prinzipien, diese klassisch liberalen Prinzipien, weitestgehend in Vergessenheit geraten sind im Vergleich zu damals. Und wir werden jetzt wirklich, wirklich aufpassen müssen, dass wir diesen Freiheitsrechten mehr Aufmerksamkeit schenken.
Mhm. Wer ist der Treiber dieser Freiheitsmüdigkeit? Sind das die Medien, die überhaupt nicht mehr sensibilisiert sind auf dieses Problem, das Sie eben geschildert haben? Sind das Politiker, die immer mehr nach Macht streben? Sind das vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger, die freiheitsmüde geworden sind? Wo sehen Sie da die Ursache, beziehungsweise was ist da der Treiber für diesen Unfreiheitskult in unserer Welt?
Mhm. Der Treiber, man könnte sagen, ursprünglich war es einfach mal die Idee, überhaupt einen Staat in die Welt zu setzen, also jemand, der das Gewaltmonopol hat über alle anderen und dadurch natürlich den Anreiz hat, auch immer mehr Macht zu akkumulieren und es nicht bei diesem Minimalstaat bleiben zu lassen, sondern immer mehr noch an Kompetenzen zu übernehmen. Dann hat er halt dann die Bildung übernommen, den Sozialstaat, das soziale Wesen hat er übernommen, er hat die Medien übernommen, also die Weltwoche zum Glück ja noch nicht, aber viele Medien kriegen ja da Subventionen, das heißt, die Hand, die einen füttert, die beißt man ja in der Regel nicht, und das heißt, es gibt eine Art Einheitschor, Einheitsbrei von Meinungen, die noch legitim sind, die auch gefördert werden, und andere, die bluten und sterben dann langsam aus, wenn wir auch unsere Wahlfreiheit benommen werden. Aber ich glaube, das wichtigste Thema in diesem Bereich, weshalb der Staat immer weiter ausufern kann, ist aus meiner Sicht das Geldsystem. Das wird auch im Roman ausführlich beschrieben. Es geht darum, dass dieser Hauptakteur seinen Vater zum ersten Mal seit 5 Jahren im Gefängnis besuchen darf. Und das durfte er vorher nicht. Das ist den glücklichen Umständen geschuldet. Und dort in diesem Knast konnte er über das Geldsystem dann mit seinem Vater sprechen. Und dort erfährt er, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und die staatliche Monopolisierung des Geldwesens ist aus meiner Sicht eines der Kernelemente, weshalb der Staat heute immer weiter wachsen kann.
Was wäre da vielleicht vereinfacht gesagt, für all jene, die da nicht so tief drin sind, was wäre da zu tun, was müsste die Politik jetzt sofort anpacken, um dieses Geldsystem zu revolutionieren, aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung zu revolutionieren, was wäre beim Geldsystem jetzt aktuell zu tun?
Also vielleicht müssen wir kurz das Problem analysieren, was, bevor man überhaupt zur Lösung schreiten kann oder das nachvollziehen kann, was denn gute Lösungsvorschläge werden. Aus meiner Sicht das Hauptproblem, dass es eben eine staatliche Geldplanwirtschaft ist. Roland Bader, der deutsche Volkswirt, hatte das einmal Geldsozialismus genannt. Also wir leben in einem Geldsozialismus, so wie es im Kommunistischen Manifest auch gefordert worden ist, die Zentralisierung des Kredits und des Gelds in den Händen des Staates, also dass da das Geldsystem planwirtschaftlich organisiert wird. Das wird. Der Zins wird planwirtschaftlich festgelegt und die Geldmenge wird planwirtschaftlich gesteuert. Das heißt eben auch, dass dann, wenn der Zins beliebig planwirtschaftlich festgelegt werden kann von einer Zentralbehörde wie eben der Zentralbank, dann kann man die und wird, werden auch diese Zinsen immer weiter heruntermanipuliert, was dann zu Fehlanreizen führt in der Wirtschaft, was Überinvestitionen stattfinden, die sich dann nicht mehr rentieren. Also Unternehmer erhalten das Signal, oh, es gibt günstige Zinsen, das heißt, Kredite sind billig, schwieriger. Das heisst, oh, ich investiere jetzt mehr in meine Produkte, die ich dann morgen für morgen produzieren werde. Aber diese tiefen Zinsen basieren nicht auf Ersparnissen, wie es eine Marktwirtschaft wäre. Weil da kommen die Zinsen nur runter, wenn genügend Ersparnisse vorhanden sind. Sondern wird übermäßig produziert und die Regale werden voller und voller. Und die Konsumenten sagen, ja, ich habe gar keine Ersparnisse gebildet, ich kann das gar nicht kaufen. Und dann irgendwann bricht dieser Lug und Trug, dieses Kartenhaus wieder zusammen. Dann haben wir die nächste Wirtschafts- und Finanzkrise. Und der Staat spielt sich wieder als großer Retter auf, der sagt, ja, jetzt müssen wir die Zentralbank wieder einschalten, der Kapitalismus funktioniert überhaupt nicht, dabei ist es überhaupt nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern es ist der geldsozialistisch induzierte Krisenmodus, der sich alle paar Jahre dann wieder einmal wiederholt und immer schlimmer wird, weil sich das Ganze immer mehr hochschaukelt und diese Korrektur, das Korrekturpotenzial von tatsächlicher Nachfrage nach Gütern zu dem, was die Unternehmen da machen, wird immer grösser, diese Gap. Und das heisst, der Staat muss dann immer mehr Geld einschießen, um diese Firmen zu retten, die eigentlich nur noch Ressourcen vernichten, statt Wohlstand zu schaffen. Und das führt langsam aber sicher zu einem Abflachen des Wohlstandswachstums oder vielleicht sogar zu einem Sinken mittlerweile. Und da haben wir große Probleme.
Wie frei ist der selbsternannte liberale Westen tatsächlich? Oder anders gefragt, wie unfrei ist der Westen aus Ihrer Sicht?
Ja, sehr unfrei, aber vielleicht darf ich noch kurz den Lösungsvorschlag auch noch kurz präsentieren zu diesem Geldsystemproblem. Also das liberale Argument ist ja dann zu sagen, wir brauchen mehr Währungswettbewerb. Es darf keinen Zwangsmonopolisten geben, der uns Bürger vorschreibt, in welcher Währung wir die Steuern zu bezahlen haben, in welches Geld wir zwangsweise annehmen müssen, also den Annahmezwang und so weiter. Also diese Dinge müssen weg. Es braucht einen freien Währungswettbewerb, wo die Bürger frei Gelder imitieren und auch benutzen dürfen. Und auch das kann man sich jetzt sagen, also das führt ja zum Chaos, das ist kompliziert. Aber da gibt es natürlich viele Mechanismen, gerade heute im digitalen Zeitalter, wo einfach das eine gegen das andere getauscht werden kann. Und das Wichtige ist einfach, dass diese Anreize dann im Wettbewerb führen ja immer zu besseren Produkten, zu günstigeren Preisen. Und heute haben wir ein sehr lausiges Produkt, das die Zentralbanken da offerieren oder uns aufzwingen, weil sie einfach Geld verschlechtern können. Sie drucken es einfach herbei, produzieren es herbei und dadurch haben wir diese Inflation und immer mehr Geldentwertung. Und das hat eine ganze Menge von problematischen Phänomenen, die das ankurbelt oder anheizt. Und deshalb brauchen wir hier die Freiheit im Geldmarkt. Aber wie frei, also um auf Ihre Frage noch zurückzukommen, wie frei ist der Westen generell? Ja, heute ist es natürlich nicht mehr so frei, wie es einmal war. Wir hatten damals, ich würde sagen, als der große Systemwettbewerb noch stattgefunden hat zwischen dem kommunistischen Ostblock und dem kapitalistischen oder eher kapitalistischen Westen, hatten wir uns noch eher auf unsere Werte besinnt. Wir haben noch eher gewusst, was uns stark macht, die Marktwirtschaft, der Föderalismus, der Systemwettbewerb auch zwischen Gebietskörperschaften in Europa. Und heute geben wir das laufend auf. Also wir machen mehr Zentralisierung, alles geht nach Brüssel oder nach Bundesbern hoch. Es gibt immer weniger Markt, das Vertrauen in die Märkte sinkt immer mehr, der große, mächtige, allwissende Staat soll es richten. Und ja, das führt halt dann eben zu diesen sozialistischen, problematischen Dysfunktionalitäten, die der Sozialismus immer mit sich bringt.
Gibt es ein Land, das Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen würden, ja, da ist es jetzt eigentlich schon fast gekippt, das ist eigentlich jetzt Planwirtschaft, das ist Sozialismus?
Ja gut, das ist immer die Frage, wo setzt man die Grenze, oder? Also man kann natürlich sagen, es gibt ja nirgendwo auf der Welt gibt es den reinen Kapitalismus und nirgendwo gibt es den reinen Sozialismus. Also das wäre, wenn 100% des Privateigentums verstaatlicht worden wäre, das wäre der reine Sozialismus. Das ist immer eine Definitionsfrage dann.
Da würden wir jetzt mal sagen, okay, welches Land im Westen würden Sie sagen, ist näher am Sozialismus als am Kapitalismus? Wo hat man die Schwelle schon überschritten? Wo kippt's? Wo ist es schon gekippt?
Also ich würde sagen, die Schweiz in Europa ist eines der einzigen Länder, das noch so 50-50 ist, halb sozialistisch, halb kapitalistisch. Die restlichen Länder sind eher im Sozialismus. Das kann man anschauen oder beurteilen anhand der Steuerquote, die wächst immer mehr, der Verschuldungsquote, der Regulierungsquote, wie das individuelle Eigentum eben noch geschützt wird und so weiter. Also da kann man sagen, sind viele Länder fahren da knallhart in Richtung Hardcore-Sozialismus fast schon zu mittlerweile.
Mhm. Würden Sie sagen, wird von der Bevölkerung gar nicht erkannt? Glauben Sie, vielleicht die Gesellschaft fühlt sich sogar wohler, so wie es jetzt ist, kann ja auch sein. Was macht sie so sicher, dass die Bürger freiheitsliebender sind, als es die Systeme quasi vorzeigen?
Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit, oder? Dass man freiheitsliebend irgendwann wieder sein muss, weil auf ewig funktioniert so ein sozialistisches System nicht. Ja, es kann bequem sein, es kann komfortabel sein, sich da diese Risiken vom Staat abnehmen zu lassen, sich mittels Wahlzettel Umverteilung in die eigene Tasche dazu erwirtschaften. Das ist immer bequemer, als selbst hart zu arbeiten. Das verstehe ich natürlich, diese Motivation, aber sie ist einfach nicht ethisch. Sie verhält nicht ethisch. Es ist, wenn sich alle so verhalten, kann das System ja nicht funktionieren. Und auch nur schon, wenn es eine Mehrheit tut, ist es irgendwann schwierig, weil man die Anreize dann zerstört, überhaupt produktiv tätig zu sein. Also es ist nicht nur eine Frage, die Leute verstehen es vielleicht heute noch nicht, dass sie da gerade das Kapital am Zerfressen sind, das unsere Vorfahren aufgebaut haben und von irgendwann wieder auf den harten Boden der Realität zu stehen kommen und wieder die Arbeit in die Hand nehmen müssen, weil es gibt gar keine andere Varianten dann mehr, als einfach zu verhungern oder wieder was aufzubauen. Und das ist einfach die Natur. Wir müssen uns da einfach auf die harten Facts konzentrieren und eine gewisse Zeit funktioniert dieses diese Umverteilungsdystopie oder Utopie, besser gesagt, dass man sagt, ja, das kann ewig so weitergehen, aber langfristig funktioniert das leider nicht.
Mit was für Gefühlen schauen Sie nach Amerika? Bereitet Ihnen Sorgen, was da der Mann im Weißen Haus veranstaltet? Ist Trump gut oder schlecht für diese Welt aus liberaler Sicht?
Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, am Anfang seiner Amtsperiode hat er eigentlich viel Gutes auf den Weg gebracht. Er hat diese Bundesämter da auch durchleuchtet oder abgeschafft oder verkleinert. Mit dem DOGE-Behörde hat er da versucht, die Regulierungen abzubauen, und er war da bei vielen Dingen auf dem richtigen Kurs. Ob es bei den Zöllen da der Fall ist, das ist aus liberaler Sicht natürlich sehr umstritten. Also nicht umstritten, es ist eigentlich klar, Zölle sind immer nachteilig für alle, die sie anwenden, also für die eigene Bevölkerung, wie auch für die anderen rundherum, die nicht im Inland wohnen. Aber so verstanden, wenn er es jetzt genutzt hätte als politisches Druckmittel, diese Zölle, und gesagt, okay, damit machen wir die Welt freier, ihr müsst überall Regulierungen abbauen, dann erlassen wir euch wieder die Zölle. Okay, könnte man noch darüber argumentieren, aber was ich in den letzten Wochen gesehen habe aus Amerika, macht mir ehrlich gesagt eher wieder Sorgen. Es scheint irgendwie so, als würde Präsident Trump da in vielen Fronten seine Wahlversprechen wieder aufgeben.
Ist er aus Ihrer Sicht eigentlich ein Liberaler oder geht das gar nicht?
Nein, aus meiner Sicht ist er kein Liberaler. Er ist vor allem ein Narzisst. Also die Welt dreht sich um ihn, nicht um eine Idee. Also ich würde schon sagen, er ist vor allem sich selbst treu. Aber es ist schon immer den Beobachtern aufgefallen, er ist kein klarer Liberaler. Er hat gewisse liberale Elemente, die er auf Anraten wahrscheinlich von guten Beratern auch umgesetzt hat. Aber ein Liberaler im Sinne von, dass er jetzt den Liberalismus erklären könnte, das habe ich noch nie von ihm gehört.
Mit was für Gefühlen, gleiche Frage wie in Amerika, beobachten Sie die zum Rechtsruck hochstilisierte Bewegung zurück zum Nationalstaat oder dem Streben nach Nationalstaaten in Europa, diesen Orbans, diesen Fichos, Le Pen in Frankreich, Italien, Meloni? Ist das etwas Gutes, ist das etwas Schlechtes für Europa? Wie sehen Sie das?
Also man kann natürlich Gutes und Schlechtes dran finden. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ist mal nichts dran auszusetzen, dass Europa wieder dezentraler wird. Also wenn man sich nur schon zurückbesinnt auf die Nationalstaaten, ist das besser, als sich auf einen europäischen Superstaat da zu fokussieren und irgendwie zu sagen, jetzt müssen wir alle Kompetenzen nach Brüssel hochdelegieren. Das halte ich für ganz schlimm, dass das alles andere ist schon mal besser als das, weil das geht ja eine Art Kontinentalregierung über, und um das Buch nochmal anzusprechen, wenn man die Kontinente dann schon zentralisiert hat, ist es noch ein einfaches, dann auf eine Weltregierung hoch zu zentralisieren, dann hat man nur noch vielleicht 5 Ankerpunkte, aber wenn es ganz viele kleine Liechtensteins gäbe in der Welt und in Europa, dann ist das viel schwieriger, und dann können die Leute eben auch mit den Füßen abstimmen. Also wenn eine Bürokratie, eine Verwaltung, ein Land, es ist völlig übertreibt und ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet seinen Bürgern und die auspresst wie Zitronen, sie ausbeutet, dann können die Leute mit den Füßen abstimmen, woanders hingehen, in eine Gebietskörperschaft, wo es ihnen besser geht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Disziplinierungsfaktor, um Regierungen, um Staatsvertreter zu disziplinieren, dass sie es nicht übertreiben mit der Ausbeutung der Menschen, mit der Unterdrückung ihrer Bürger, weil dann haben sie eben diesen Anreiz, dass, oh, wenn wir das tun, entziehen uns die Leute die Mittel. Dann dann gehen sie woanders hin, auch mit ihrem Kapital, dann verdienen wir ja nichts mehr. Also das ist schon wichtig, dass man das dezentralisiert. Ob es da Le Pen etc. die richtigen Figuren dafür sind oder ob das einfach zu einer Art nationalsozialistischen System führt, das muss sich da noch zeigen, aber ich habe da große Zweifel. Also es wäre mir lieber, es würde von Liberalen angeführt, diese Dezentralisierungsbewegung.
Ist Liechtenstein eine Art Vorbildland, das Sie sehen? Gibt es einen anderen liberalen Leuchtturm auf dieser Welt?
Ja, gut, relativ schon. Die Schweiz finde ich natürlich relativ gesehen auch einen einigermaßen liberalen Leuchtturm im Vergleich zu anderem. Aber unter den Blinden ist auch der Einäugige bekanntlich der König. Und es ist natürlich kein rein liberales Utopia hier. Aber wenn man jetzt ein bisschen visionär noch denkt, wir hatten gerade die letzten Tage auch die Liberty Summer School mit unseren Nachwuchstalenten vom Liberalen Institut aus in Weggis. Da ist Titus Gebel aufgetreten und hat sein Konzept der freien Privatstädte vorgestellt. Und das ist ein Unternehmer, der Versuch mit verschiedenen Staaten weltweit zu verhandeln, Gebiete da zu bekommen, wo man dann eine, nicht eine autonome, aber so eine Art unabhängige Regelung bekommt, wo man eigene Gesetze machen kann als privater Stadtbetreiber. Und das scheint mir auch ein wichtiger Faktor zu sein, weil er durchaus sehr liberal geprägt ist und da versucht, möglichst viel Freiheiten seinen Bürgern zu bieten, die dann freiwillig mit einem Bürgervertrag unterschrieben in dieses Gebiet einwandern könnten.
Vielleicht auch noch, Sie haben ja unglaubliche Personen, die Sie da mit dem Liberalen Institut nach Zürich, in die Schweiz oder wo immer hinholen. Sie hatten ja unlängst Javier Milei, den argentinischen Präsidenten, hatten Sie zu Gast, hatten da eine Veranstaltung. Was fasziniert Sie an ihm? Was finden Sie da gut? Wo irren alle Kritiker?
Gut, ich kann nicht für alle Kritiker sprechen, aber ich glaube, Javier Milei ist sehr ehrlich aufgetreten in seinem Wahlkampf. Also er hat gesagt, wenn ihr mich wählt, verspreche ich euch nicht das Blau vom Himmel, sondern dann wird es erstmal schwieriger. Weil die Sozialisten haben in unserem Land ein derartiges Chaos schon angerichtet. Wir müssen zuerst mal aufräumen und das tut weh. Oder? Also all diese Umverteilungssysteme wieder rückzubilden, die Behörden abzuschaffen, dann die Bürokraten auf die Straße zu stellen, tut einigen weh. Aber wenn wir das tun, werden wir viele Wachstumspotenziale freischaffen und die Armut bekämpfen können endlich. Oder? Und das fasziniert mich stark, weil jetzt sind kürzlich die Statistiken ja rausgekommen, die Weltwoche hat auch darüber berichtet, dass Javier Milei massives Wirtschaftswachstum momentan in Argentinien schafft. Nach einer kurzen Delle, nach seiner Wahl, wie angekündigt, und jetzt ist er schon voll auf Wachstumskurs. Und was mich auch sehr begeistert von ihm, also ich kenne ihn ja nicht gut persönlich, ich habe kurz 2 Minuten mit ihm gesprochen und dann auch nur seinen Vortrag gehört, ist, dass er eigentlich als einer der einzigen Politiker weltweit überhaupt den Liberalismus in all seinen Facetten versteht. Also er versteht, weshalb man die Zentralbank beseitigen muss, weshalb das Geldsystem der zentrale Anker ist, um die Freiheit wieder zurückzuerobern. Er versteht, was Anarchokapitalismus ist, auch ein sehr verschmähter Begriff, dass er aber sagt, das ist sein Ziel. Er möchte in diese Richtung gehen, die vollständige individuelle Freiheit und ein vollständig geschütztes Privateigentum von allen Menschen. Und nicht euch als Schafe führen, ich will nicht so ein Anführer sein, der euch als Schafe führt, sondern ich will den Löwen in euch wecken. Ich will euch die Macht zurückgeben. Das finde ich cool.
Ist das auch Ihre Vision?
Ja, also ich bin nicht ein Politiker, aber darauf zielen meine Ideen auch hin. Also ich würde sagen, der Liberalismus im Sinn von mehr Macht den Leuten, weniger Macht der politischen Kaste, mehr Macht dem Dezentralen, den Kommunen, weniger Macht dem Bundesstaat und der Europäischen Union oder sogar der UNO und anderen weltmächtigen Herrschaftsorganisationen wie die WHO. Unbedingt. Also mehr Dezentralität, mehr Macht, mehr Föderalismus.
Was ist das Maß an Macht, das für Sie gerade noch akzeptabel ist?
Das ist, wenn jemand jemandem folgt, aufgrund seiner Autorität, die nicht auf Zwang und Gewaltandrohung basiert, sondern aufgrund seiner Vorbildrolle. Also wenn jemand Gutes tut in der Welt oder mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, hey, schau mal, wie wir das gemacht haben, wollt ihr das vielleicht auch so machen? Und dann sagt man, wow, okay, das finde ich cool, da gebe ich meine Stimme dir oder ich kaufe die Aktien deines Unternehmens oder was auch immer. Folgt dieser Person, weil er aber Gutes tut, das finde ich eine schöne Form von Macht. Oder also auch mal ein Konzert kann man auch kreischen oder die Jugendlichen begeistert zujubeln einer Art messiasähnlichen Figur, die da Musikstücke aufführt. Das ist auch okay, sowas. Aber sobald Zwang und Gewalt dahinter stehen, also wenn jemand sich erhebt und sagt, ich bin jetzt was mehr Besseres als ihr alle anderen und ihr müsst machen, was ich will und wenn ihr es nicht tut, drohe ich euch ein Übel an, das finde ich, hier ist die Grenze.
Was ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft eines Liberalen?
Die wichtigste Eigenschaft eines Liberalen? Also natürlich, dass er immer die Freiheit im Hinterkopf hat, dass er weiß, wo das Ziel ist, dass er die individuelle Freiheit stärken sollte, aber auch, dass er weiß, dass Individuen verschieden sind, dass sie verschiedene Ziele im Leben anstreben, dass sie verschiedene Wünsche haben, ein anderes Leben vielleicht gestalten wollen als jemand anderes und dass man diese Freiheit auch zugestehen muss, damit das Glück in der Welt bleiben kann oder dass man nicht einfach sagen kann, ich weiß das besser als alle anderen. Also Demut ist ein Stichwort, mich weiß es nicht besser als alle anderen, sondern ich kann nur mit anderen in Verhandlung treten, ihnen was anbieten oder auch nicht und sie können es ablehnen und das ist dann auch okay. Oder ich lehne ihre Angebote ab oder nehme sie an. Also diese Freiwilligkeit, das Demütigen, nicht anderen was aufzwingen wollen, das ist, glaube ich, die wichtige Eigenschaft, die ein Liberaler haben muss.
Vielleicht noch, um den Bogen zu Ihrem Buch zum Abschluss zu schlagen. Sie schreiben von einem Hoffnungsschimmer für eine verloren geglaubte Welt. Warum ist diese Welt nicht verloren? Warum kommt es am Ende trotz allem gut?
Ja, dafür müssen die Menschen natürlich das Buch lesen. Das würde ich jetzt schon die Story spoilern, wenn ich sagen würde, wie es dann am Ende vielleicht doch zum Happy End kommen kann. Aber genau, das sind viele Facetten, viele Themen wie Bildung, Medien, Kultur, Kryptowährungen und so weiter, die dann eine Rolle spielen können, um diese Welt wieder zu verbessern.
Ja, vielleicht noch eine kritische Frage. Was würden Sie all diesen Kritikern, die jetzt sagen, das ist ja völlig verschwörerisch, was Sie da für eine Welt schaffen, 2048, dystopische Welt im Untergang geweiht, was würden Sie diesen Kritikern antworten?
Lesen Sie die neuen WHO-Verträge mal durch, lesen Sie die EU-Unterwerfungsverträge mal durch, was da alles so drinsteht. Schauen Sie mal, was da alles propagiert wird. Lesen Sie die UNO-Agenda 2030, wo das Wort Nachhaltigkeit unzählige Mal vorkommt, aber das Wort Eigentum kein einziges Mal. Also, you will own nothing, but you will be happy. Ich weiß nicht, ob der zweite Teil dann stimmt, bezweifle ich stark. Aber es sind all diese Dinge, es liegt ja alles auf dem Tisch. Es ist nicht fabuliert und irgendwie alles nur vorgestellte Fantasien, sondern es ist halt, wenn man das anschaut, das ist schon sehr dystopisch, was da alles drinsteht. Meistens verklausuliert und mit Euphemismen umschrieben, aber was da tatsächlich gefordert wird, das ist schon haarsträubend. Und ich kann nur jedem, der sagt, das sind alles nur Verschwörungen und das ist ohne Hand und Fuß, schauen Sie sich mal diese Verträge an.
Was machen Sie eigentlich, dass Sie bei all diesen fabulierten, zwangskonnotierten Formulierungen, was machen Sie, dass Sie da nicht durchdrehen als Liberal? Das muss ja wie Gift sein für Sie. Was machen Sie da, dass Sie trotz allem die Welt noch schön finden, nicht verdammt finden? Wie halten Sie das aus?
Ich habe ein gutes Umfeld, also eine tolle Familie, schöne Freunde, also nicht schön im Sinne von optisch schön, aber wirklich schöne Beziehungen, gute Freundschaften mit ähnlich Gesinnten, die das auch halt mit Sorge beobachten, aber mit denen man doch immer noch eine gute Zeit haben kann und wo man auch vielleicht sich gewissermaßen geistig vorbereitet und sagt, okay, was ist, wenn es so weit kommt, was machen wir dann eigentlich? Und also es gibt schon auch Hoffnung, wenn man die richtigen Leute um sich hat, wenn man natürlich alleine ist auf weiter Flur und alle im Großraumbüro sagen dir, das ist alles nur Verschwörung und das kommt sowieso nicht zu einem. Und man denkt sich selbst, naja, also mit wem soll ich das diskutieren, ist das natürlich schon sehr deprimierend. Aber ich kann nur raten, das Umfeld vielleicht mal dann zu wechseln oder zu schauen, wo es gute Leute gibt, die vielleicht auch so in eine ähnliche Richtung denken. Und beim Liberalen Institut, an unseren Events oder auch natürlich bei der Weltwoche gibt es sicher gute Veranstaltungen und gute Leute, die man kennenlernen kann.
Herr Kessler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Zeller.